Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Mit Kolonialismus und seinen Folgen beschäftigen wir uns seit einigen Jahren intensiver. Der Bundespräsident ist gerade in Tansania und da geht's auch um die Rückgabe von Kulturgut. Wir berichten gleich. Außerdem über den Vorwurf des Kolonialismus, der von der Linken schon fast traditionell gegen Israel gerichtet wird. Woher die linke Solidarität mit den Palästinensern kommt und der linke Antisemitismus, darüber gleich ein Gespräch mit Klaus Leggewi. Und dann noch Farbe. Katharina Grosse bemalt die Wiener Albertina. Das Palästinensertuch, das ist seit der Studentenbewegung in den 60ern in Deutschland ein Symbol für die Solidarität mit der PLO gewesen und Ausdruck dafür, dass man gegen Imperialismus ist und gegen Unterdrückung, was immer das dann im Einzelnen meinen könnte. Die politische Linke steht traditionell zu den Palästinensern und sieht in Israel eine Kolonialmacht im Nahen Osten. Ein Feindbild. Und auch die Klimaaktivistin von Fridays for Future, Greta Thunberg, kritisieren Israels Angriffe auf den Gazastreifen, nicht aber den Terror der Hamas. Anders übrigens als der deutsche Teil der Bewegung. Auch in der Partei Die Linke gibt es schon lange Streit über das eigene Verhältnis zu Israel. Ich habe darüber mit einem Linken gesprochen, dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi. Und ich habe ihn gefragt, woher denn das linke Feindbild von Israel eigentlich kommt.
Das hat sich gewandelt in den 60er Jahren. Die westdeutsche Linke insbesondere war immer pro-israelisch eingestellt. Und mit dem Sechstagekrieg und dann mit den späteren kriegerischen Auseinandersetzungen und insbesondere durch die dann dritte Welt-Solidarität, die dann auch die Palästinenser einbezog, hat sich das radikal gewandelt. Es gibt ein schönes Bild mit Joschka Fischer auf einer Konferenz in Algier 1966 in der Frühzeit des damaligen SDS, wie er an einer Konferenz teilnimmt, an der auch Yasser Arafat und sozusagen die gesamte anti-imperialistische Linke in Algier vertreten ist. Und das war damals ein klares Bekenntnis gegen Israel, gegen, man war sozusagen auf der Seite der arabischen Länder, die gegen den Feindstaat Israel ankämpften. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Zum einen hat man immer verkannt, dass die PLO und Großteile der palästinensischen Bewegung sehr stark von Antisemitismus, nicht nur von Antizionismus, was etwas anderes ist, geprägt war. Und zweitens, dass man die Ziele von Kräften, Bewegungen, Parteien, Bevölkerungen, die sozusagen gegen den Imperialismus kämpften, dass man diese sozusagen immer vorbehaltlos einkassiert hat. Dass man gesagt hat, ja, da sind wir dann auch dieser Meinung. Beispiel ist auch der Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg war ein Engagement der Linken gegen den Krieg, aber man hat dann auch übersehen, und das sieht man bis heute in Vietnam, welche kommunistischen Kräfte man eigentlich damit auch unterstützt hat, die nämlich die eigene Bevölkerung eher unterdrücken. Und das gilt natürlich insbesondere für die Hamas seit Jahren.
Dabei ist doch Israel eigentlich ein linkes Projekt gewesen, mit dem Kibbutz als sozialistischem, sozusagen antikapitalistischem Projekt. Aber auch die DDR stand eigentlich immer auf Seiten der Palästinenser. Juden waren da sogar gezwungen, in die Bundesrepublik zu gehen, weil es Repressalien gab. Terrorgruppen wie die RAF haben sich in Palästina ausbilden lassen. Mhm. Es gab schon in den 60er und 70er Jahren Anschläge auf jüdische Einrichtungen und natürlich das Attentat auf israelische Sportler in München 1972. Mhm. Da ging es um den Kampf der Systeme?
Naja, so hat man es interpretiert. Man hat einfach die deutsche Vergangenheit vollkommen falsch interpretiert. Wir müssen hier auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen solchen und solchen Linken. Es gibt die Linke, die in Parteien organisiert ist. Es gibt soziale Bewegungen, die sich links orientieren, weil sie emanzipatorisch sind. Es gibt eine linksliberale Öffentlichkeit. Es gab immer die zweite Linke, zu der ich mich beispielsweise immer gezählt habe. Die war libertär, die war antitotalitär, die war auch großenteils antikommunistisch und sie war eben menschenrechtlich ausgerichtet. Und was ist überhaupt links, kann man ja an der Stelle mal fragen, um denen, die heute aus falsch verstandener Solidarität, zum Beispiel mit islamistischen Gruppen, sich austoben. Was ist links? Ich zitiere mal Marx aus den Frühschriften. Links ist es, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Und das gilt hier für die palästinensische Bevölkerung, die unterdrückt wird, beispielsweise durch die Siedlungsbewegung in Israel. Aber das gilt natürlich insbesondere jetzt für die Bevölkerung im Gazastreifen, die von der eigenen Vertretung, die sie übrigens zum großen Teil gewählt hat, der Hamas, unterdrückt wird. Also man muss einfach den menschenrechtlichen Ansatz nach vorne bringen, um wieder klare Kante zu ziehen. Man kann gegen die Siedlungspolitik Israels sein, man kann gegen dieses ultrarechts ausgerichtete Regierung Netanjahu sein, aber man muss natürlich klar machen, wo die Solidarität im gegenwärtigen Zeitpunkt liegt, nämlich mit denen, an denen ein richtiger Völkermord an Juden begangen wurde.
Können Sie sich denn erklären, wie diese ja doch ziemlich komplizierte Konstruktion eigentlich entsteht? Also, dass man sagt, die Hamas ist ja nur so und unterdrückt ihre Bevölkerung nur, weil Israel gleichzeitig eine so rigide Siedlungspolitik beschreibt. So ist ja meistens das Narrativ. Und das ist ja ein recht kompliziertes.
Ja, das ist eine völlig verquere Dialektik. Man muss sozusagen irgendwie Partei ergreifen. Man muss überhaupt nicht Partei ergreifen. Man kann hier zwei repressive Kräfte, und in Israel gab es sehr lange Menschen auf beiden Seiten, auf der arabischen wie auf der israelischen Seite, die sich für eine Verständigung eingesetzt haben. Und das ging noch bis in dieses Jahrhundert hinein. Und die Extremisten beider Seiten haben eben diesen Konflikt maßlos ausgenutzt. Und das ist die Situation, in der wir heute sind. Aber wenn man historisch zurückgeht, gibt es sozusagen drei Geburtsfehler eigentlich dieser linken antiimperialistischen Solidarität. Das ist nämlich schon nach 1945 das Missverständnis, dass man die Westbindung, nicht die an militärische und wirtschaftliche Bündnisse, aber sehr wohl den normativen Anschluss an den Westen nicht mitgemacht hat. Die deutsche Linke war überwiegend nationalistisch, neutralistisch. Sie hat dritte Wege gegangen. Sie ist nicht im Sinne einer menschenrechtlichen und freiheitlichen Tradition, hat sich nicht an den Westen angeschlossen. Das geht dann weiter in die sogenannten Friedensbewegungen, die völlig einäugig waren gegenüber dem sowjetrussischen, heute russischen und auch dem chinesischen Imperialismus. Und das ging dann bis zur Äquidistanz im Kalten Krieg. Man hatte weder mit den einen noch mit den anderen irgendwas im Bunde. Und das ist eine hochproblematische Auslegung der NS-Vergangenheit gewesen. Und der zweite Geburtsfehler, der den pro-islamischen Touch, den heute viele Linke in sich verspüren, erklärt, ist die verhängnisvolle Wende dann in den 70er und 80er Jahren vom Klassenkampf, der einmal das Paradigma der Linken war, zum Kulturkampf. Und da ist die Klasse, die Vernachlässigung der sozialen Gleichheit, ist nur ein Element oder wie man heute im Intersektionalismus sagt, eine Sektion in einer vielfachen Unterdrückung. Und diese anderen Unterdrückungen, die sexuellen Orientierungen, die kulturellen Herkünfte, die ethnischen Herkünfte, sind viel klarer in den Vordergrund geschoben worden. Und das Thema, das die Linke eigentlich beschäftigt hat, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ist in den Hintergrund gerückt. Und das führt dann heute in diesen moralischen Bankrott rein, den die Linke gerade erlebt, nämlich den Durchbruch des Antisemitismus. Das war immer so eine latente Versuchung, in der kritischen Auseinandersetzung mit Israel auch den Antisemitismus wieder hochzuführen. Das ist insbesondere in der britischen Linken gewesen, auch in der französischen und kommt jetzt auch bei uns. Und das ist diese völlig falsch verstandene Solidarität mit dem Islamismus, der im Grunde genommen identifiziert werden muss als eine rechtsradikale Bewegung, die alle Ziele der Linken mit Füßen.
Es hat ja offenbar auch was damit zu tun, dass man Kapitalismus mit Israel gleichsetzt und der Antisemitismus sich aus antikapitalistischen Haltungen speist. Ist das gerade Israel, auf das projiziert wird, muss man ja eigentlich sagen, weil es da so dicht zusammenkommt? Es gibt die Bilder von den armen Palästinensern und auf der anderen Seite die nach westlichem Ideal auch in einer Demokratie, das muss man ja hier auch nochmal unterstreichen, lebenden Israelis?
Ja, das hat was damit zu tun. Der Jude war immer ein Symbol des Finanzkapitalismus. Er stand immer für eine gewisse Plutokratie. Das sind natürlich Motive des Antisemitismus aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, die die Linke einfach völlig fehlerhaft und nachlässig übernommen hat.
Setzt sich das fort, wenn heute Greta Thunberg und Fridays for Future, jedenfalls was die internationale Organisation angeht, ihre Solidarität mit den Palästinensern äußern, aber keine Kritik am Hamas-Terror?
Ja, sicher. Es ist natürlich eine völlig oberflächliche zur Kenntnisnahme der Lage. Das heißt, man ist nicht in der Lage zu differenzieren und muss sich auf eine Seite schlagen, glaubt man. Und dass das Greta Thunberg tut und einige Vertreter von Fridays for Future ist natürlich eine Katastrophe. Also hier kommen Elemente durch, die einfach nicht in ein linkes, liberales Weltbild hineinpassen. Da kann man nur warnen und da kann man nur hoffen, dass aus der Bewegung Fridays for Future und auch im sogenannten antiimperialistischen Lager langsam eine Selbstkritik losgeht, mit wem man sich fälschlicherweise da solidarisiert und welche Stereotypen, die wirklich bis in den tiefen Antisemitismus hineingehen, man da bedient.
In der Partei Die Linke gibt es immerhin Streit über diese Fragen. Der Bundesvorstand der Partei, der hat es nicht geschafft, den Terror der Hamas zu verurteilen, ohne Aber zu sagen, das berühmte Aber, und auf den Siedlungsbau Israels hinzuweisen. Gregor Gysi aber hat gesagt, man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man sagt, und die Tagesangemessenheit bedenken. Dieser Streit in der Linken, könnte der etwas Produktives haben? Könnte der in eine gute Richtung führen?
Ja, das hoffe ich doch sehr, dass jetzt gestritten wird um diese Dinge. Dass Gysi das tut, ist sehr zu respektieren und auch nachvollziehbar, auch aus einer persönlichen Biografie heraus. Die DDR war immer ein Hort des unter dem Stichwort Antizionismus verkappten Antisemitismus. Es gab eine frühe antisemitische Säuberungswelle in der SED. Es gab immer diese Solidarität mit den Palästinensern, die sozusagen nicht hingeschaut hat, was eigentlich dort für antisemitische Traditionen noch aufbewahrt sind. Es gab immer die Einordnung in das antiimperialistische Lager, und das setzt die Linke in einer bestimmten Art und Weise fort. Und wenn man jetzt sozusagen die Spaltung der Linken nimmt und die Wagenknecht-Truppen sich anschaut, dann sind die natürlich die wirklichen Nachfolger dieses nationalistischen Neutralismus der 40er, 50er, 60er Jahre, der sozusagen meint, sich vom Westen abkoppeln zu müssen. Und das Tragische an dem allem ist ja, dass hinter diesem Konflikt in Israel der Konflikt in der Ukraine ist. Der russische Angriff gegen die Ukraine, das gerät jetzt vollständig in Vergessenheit. Und hier wird nicht auch der Zusammenhang nicht gesehen, der zwischen Hamas und dem russischen Angriff liegt. Also hier werden unter dem Oberbegriff Frieden, wer ist schon nicht für Frieden, werden hier die Dinge wirklich so weit verdunkelt, dass alle Katzen grau sind.
Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie über das Verhältnis der politischen Linken zum Konflikt im Nahen Osten. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte beginnt gerade erst, und sie ist ein wichtiges Thema der Afrika-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der war heute in Tansania, um Verzeihung zu bitten für die Gräueltaten deutscher Truppen im sogenannten Maji-Maji-Krieg. Mein Kollege Max Kubal war dabei im Maji-Maji War Memorial, und es war sozusagen ein Gegenbesuch, denn eine Delegation aus Tansania war bereits in Berlin. Ich habe ihn gefragt, was denn die Themen waren beim Treffen in Tansania.
Es ging heute in Tansania um zweierlei. Zum einen hat Bundespräsident Steinmeier um Entschuldigung gebeten im Namen der Bundesrepublik für deutsche Kriegsgräuel, die im sogenannten Maji-Maji-Krieg in den Jahren 1905 bis 1908 durch Deutsche verübt wurden. Und zum anderen ging es um menschliche Überreste, die in großer, großer Zahl noch in deutschen Museumsarchiven liegen, und die Nachfahren der damals getöteten Kämpfer wünschen sich seit vielen Jahren sehr sehnlich, dass diese menschlichen Überreste zurückkommen nach Tansania, um dort bestattet werden zu können.
Über die deutsche Kolonialgeschichte in Tansania wissen wir nicht sehr viel. Was war denn genau dieser Maji-Maji-Krieg?
Der war eine Erhebung, die sich zunächst mal aus sozialen und ökonomischen Gründen im Süden des heutigen Tansanias ausgebreitet hat. Und das Besondere ist, dass es tatsächlich ein Krieg war, der von mehreren Ethnien gleichzeitig gegen die deutsche Kolonialherrschaft begonnen wurde. Und man schätzt, dass etwa 300.000 tansanische Opfer zu beklagen sind.
Daran erinnert heute das War Memorial in Songea, einer kleinen Stadt im Süden Tansanias. Wie war denn da heute die Stimmung? Es ist ja lange nicht gesprochen worden über die deutschen Kolonialverbrechen. Wie begegnet man da jetzt einander?
Man begegnet einander sehr offen, ehrlich gesagt freundschaftlich, fröhlich fast. Als der Bundespräsident dort angekommen ist, wurde er von Trommeln und Tänzerinnen und Tänzern empfangen. Das Ganze hatte gar nichts Schweres, sondern erstmal etwas sehr Positives. Später wurde es dann natürlich doch sehr viel ernster, als der Bundespräsident sich in dem Museum zurückgezogen hat, um mit den Nachfahrinnen und Nachfahren eines damaligen Anführers zu sprechen. Dieser Chief heißt Tongea Mbano. Und das muss schon ein sehr bedrückendes Gespräch gewesen sein, denn dieser Chief wurde mit 66 seiner Kämpfer von Deutschen hingerichtet, und zwar genau an diesem Ort, an dem jetzt heute das Museum steht.
Gegenstand der Gespräche waren auch die Rückgabe von menschlichen Überresten und eben von Kunstgegenständen. Wo sind die denn im Augenblick in Deutschland und in welchem Zeithorizont könnten sie nach Tansania kommen?
Die liegen in verschiedenen Museumsarchiven und wie uns gesagt wurde, reden wir hier wirklich von Hunderten von Schädeln. Das mag sogar womöglich eine vierstellige Zahl sein. Ganz genau weiß es bis heute keiner. Und dazu kommt eine große, große Zahl weiterer Kunstgegenstände. Da reden wir dann von Waffen, Löwenfällen, von Gegenständen, mit denen die Chiefs sich geschmückt haben und ihren Status ausgedrückt haben. Da muss wahnsinnig viel in den verschiedenen ethnologischen Sammlungen in Deutschland schlummern. Und der Wille der deutschen Bundesregierung und auch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als größtem Player ist ganz klar, diese Artefakte zurückzugeben. Dazu soll jetzt eine gemeinsame Aufarbeitung gestartet werden. Im kommenden Jahr soll eine erste Ausstellung entstehen im Humboldt-Forum in Berlin über die Geschichte Tansanias, wo dann eben auch dieser Maji-Maji-Krieg eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Anschließend soll diese Ausstellung dann auch in Tansania gezeigt werden, im Nationalmuseum in Dar es Salaam. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht fest davon aus, dass der Großteil der Artefakte anschließend dann auch in Dar es Salaam bleibt und ins Eigentum des Nationalmuseums übergeht.
Unser Korrespondent Max Kubal aus Afrika über den Besuch des Bundespräsidenten in Tansania. In Berlin hat Katharina Grosse vor einigen Jahren nicht nur den Innenraum des Museums Hamburger Bahnhof mit Farbe geflutet, die Farbe spritzte sogar heraus aus dem Museum in die Landschaft. Katharina Grosse ist mit solchen großflächigen Raumbemalungen zu einer der bekanntesten Künstlerinnen der Gegenwart geworden, eine, die gewissermaßen die Grenzen der Malerei sprengt, sie von der Leinwand in die Welt laufen lässt. Jetzt ist sie in Wien zu sehen, in der Albertina. Julian Ignatowitsch war dort.
Sie hat wieder zugesprüht, wie immer, mit Farben aus der Spraypistole, die unverkennbar ihre sind. Ein tiefes Blau, ein knalliges Rot, ein reines Gelb, satte Farben aus dem ganzen Spektrum. Meterlang ziehen sie sich jetzt an den Museumswänden entlang, über Folie und Leinwand, überlagern, mischen sich, steigen zur Decke auf und fallen zum Boden ab, als hätte jemand ein buntes Feuerwerk mit Acrylfarbe entzündet.
Da habe ich natürlich einen großen intuitiven Zugang, also sowas wie ist mein Elixier, also wie wenn jemand, der vielleicht auch gut Skifahren kann, da eine Fähigkeit hat, eine motorische, die ich zum Beispiel gar nicht hätte, so habe ich das mit der Farbe auf jeden Fall. Ich verstehe die direkt und intuitiv und habe auch einen ganz bestimmten Umgang damit.
Künstlerin Katharina Grosse steht nach getaner Arbeit inmitten des Farbrausches. Die drei historischen Ausstellungsräume in der Pfeilerhalle der Albertina, die früher der Eingang zum Palais waren, hat sie in rund 2 Wochen verwandelt, koloriert, aufgepeppt. So wie jedes Mal, wenn sie wieder eine ihrer berühmten In-Situ-Arbeiten ausführt, also Arbeiten am Ort, ist sie im Schutzanzug mit einer großen Spraypistole in der Hand durch die Räume gewandert und hat alles mit Farbe überzogen.
Und ich glaube, dass wir gerade anfangen, für Malerei ganz neue Orte wieder zu erobern. Also mich interessiert eben ganz besonders stark, dass Malerei überall auftreten kann. Ja, ob das jetzt in meinem Schlafzimmer ist oder hier in so einem sehr, sehr spezifischen Raum in der Albertina.
Wobei sie sich diesmal für ihre Verhältnisse zurückgehalten hat. Die Farbe bedeckt größtenteils nur die Wände, an den meisten Stellen nicht einmal direkt. Denn Grosse hat vor den Putz eine gewellte Folie gehängt, wie einen Vorhang.
Und die Folie gibt dem Ganzen so eine Art artifizielles, haptisches Gefühl. Und die Albertina hat ja auch in den Prunkräumen bespannte Wandstrukturen oder auch das Kunsthistorische Museum. Alte große Sammlungen haben Wandbespannungen und das nehme ich hier auch ein bisschen auf.
Jeder Ort bringt seine eigenen Gegebenheiten mit. Entsprechend variiert Grosse ihre sprühenden Farbexplosionen jedes Mal aufs Neue und passt sie an das an, was sie vorfindet. In der Albertina wirkt es fast ein bisschen so, als würde sie in der Gesamtinstallation mit Folie, Leinwand und dem Kontrast zu weißem Boden und weißer Decke den theoretischen Background ihrer Kunst ausloten. Als wolle sie demonstrieren, auch im White Cube kann die Malerei ausbrechen, aus dem Rahmen, der Leinwand, den vermeintlichen Regeln.
Also ich gehe über die Folie und über die Bildfelder hinweg und das Bild, also die Malerei selber, und so verstehe ich das auch ganz oft, findet eigentlich überall statt. Davor, drüber und dann lagert sie auf verschiedenen Untergründen ab und zeigt dadurch auch was Verschiedenes.
Grosse bringt in ihrer Arbeit die verschiedensten Kunsttraditionen zusammen. Von der Streetart bis hin zu frühzeitlichen Zeichnungen reichen die Anknüpfungspunkte, meint Kuratorin Angela Stief.
Es gibt wahrscheinlich Anklänge bis hin zurück in die Höhlenmalerei, die man hier finden kann. Oder beispielsweise auch die neuzeitliche Freskomalerei war für sie ganz wichtig. Also auch was natürlich die Dimensionen betrifft. Aber auch die Farbentwicklungen in Frankreich im 19. Jahrhundert sind für ihre Kunst wichtig.
Grosses Kunst bietet die perfekte Projektionsfläche für alles, jede und jeden, ist universell verständlich, anschlussfähig und interpretationsoffen. Genau das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis ihres weltweiten Erfolges. Wir können darin die Kulturgeschichte der letzten 10.000 Jahre oder einfach nur Farbe sehen. Wir können uns beim Betrachten wohl und aufgehoben oder verloren und ausgeschlossen fühlen. Wir können dazu intellektuelle Zitate oder Nonsens-Wortspiele bemühen. So macht es auch ein literarischer Teil im lesenswerten Katalog, auf den der Ausstellungstitel zurückgeht. Kurzum, wir können diese Kunst lieben, hassen, uns darüber empören und sie kann uns sogar egal sein. Katharina Grosses Installation jetzt in der Albertina gehört zwar nicht zu ihren opulentesten und beeindruckendsten Werken, ist aber genau deswegen vielleicht das ehrlichste.
Katharina Grosse in der Wiener Albertina. Der Nahostkonflikt beschäftigt uns auch in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn. Die beginnen nämlich mit einem Solidaritätskonzert für Israel gestern Abend im Staatstheater Cottbus.
Ja, genau. Und das fand vor vollem Haus statt. Rund 600 Karten waren kostenfrei für das Konzert vergeben worden. Kernstück des Konzerts war Mozarts Requiem. Dazu wurde unter anderem El Malai Rachamim gesungen, ein Lied, das oft bei Bestattungen gebetet wird. Mit dem Konzert sollte an die Opfer des Hamas-Angriffs am 7. Oktober erinnert werden. Nie seien Jüdinnen und Juden seit dem Zweiten Weltkrieg so bedroht gewesen wie jetzt, sagte der Intendant des Staatstheaters Stefan Merki. Und weitere Zeichen solle das Konzert setzen.
Für Trost, für Hoffnung, für ein friedliches Miteinander und dieses Mitgefühl für Israel und für die Opfer dieses schrecklichen Terroranschlags schließt das Mitgefühl für die vielen unschuldigen Opfer in Gaza mit ein. Und ich bin überwältigt von der Resonanz, dieser Standing Ovation und dieser Vibration, die im Raum waren einfach überwältigend.
Und auch in Hamburg hat gestern Abend ein Solidaritätskonzert für Israel stattgefunden. Unter dem Eindruck des Nahostkonflikts finden ab morgen auch die ersten jüdischen Kulturtage Hamburg statt. Sie sollen wie geplant ablaufen, so die Kulturreferentin der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Wir ziehen alles so durch, wie wir es geplant haben, sagte sie. Die jüdischen Kulturtage wegen der aktuellen politischen Ereignisse abzusagen, sei ein falsches Zeichen. Geplant sind rund 45 Veranstaltungen in den nächsten 5 Wochen, unter anderem ein Auftaktkonzert in der Elbphilharmonie und ein Chanukka-Markt. Viele Veranstaltungen seien bereits ausverkauft. Wir erinnern uns alle an das Verschwinden bzw. den Diebstahl von Objekten aus dem British Museum. Aus der Bücherei der Universität Warschau sind nun ebenfalls Dutzende wertvolle russische Bücher aus dem 19. Jahrhundert verschwunden. Der Täter habe leere Einbände und Kopien anstelle der Originalpublikation hinterlassen, erklärte die Leiterin der Bibliothek, die mittlerweile entlassen wurde. Bis zu 80 Bücher seien so verschwunden. Die Leiterin vermutet, dass die Diebstähle auf Anfrage erfolgten, da diese Art von Büchern oft in den Angeboten von Auktionshäusern etc. zu finden seien, die auf dem russischen Markt tätig seien. Rund 150 Kilometer nordwestlich von Berlin haben ArchäologInnen eine riesige Halle aus der Bronzezeit entdeckt. Sie vermuten, dass es sich dabei um die Versammlungshalle des legendären Prignitzer König Hinz gehandelt hat. Die Halle wurde in der Nähe des Königsgrabs von Sedin im Landkreis Prignitz gefunden. In dem gut sichtbaren Grabhügel wurde König Hinz in der Bronzezeit begraben. Das Königsgrab gilt als die bedeutendste Grabanlage des 9. Jahrhunderts vor Christus im nördlichen Mitteleuropa. Die Grabkammer und Grabbeigaben zeugen von einem Herrscher von überregionaler Bedeutung. Die neu entdeckte Halle war 31 mal 10 Meter groß und rund 7 Meter hoch, mit Wänden aus Holzbohlen und Lehmverputz und einem Dach aus Ried und Stroh.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn. Vielen Dank. Die Lage im Gazastreifen, die Intensivierung der russischen Angriffe in der Ukraine und der KI-Sicherheitsgipfel. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.